NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Seit 10 Jahren besteht jetzt schon das Kindermuseum Zinnober in Hannover. Die aktuelle Mitmachausstellung heißt Geldgeschichten. Fragen wie, seit wann gibt es Geld überhaupt, wer darf es eigentlich herstellen und wieso haben wir den Euro? Das alles beantwortet das Kindermuseum. Und ich freue mich gleich auf Renate Ditscheid-Bartolosch und Sebastian Hoff bei mir zu Gast im Studio. Dann beschäftigen wir uns mal genauer mit der Erdbeere. Sie schmeckt jetzt im Mai nicht nur unglaublich lecker, seit Jahrhunderten inspiriert die Frucht auch Künstlerinnen und Künstler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Schön, dass Sie da sind. Sie ist rot, süß, hat kleine Noppen auf der Haut. Die Erdbeere. Jetzt im Frühjahr, da hat sie Saison neben Spargel und Rhabarber. Und sie zählt zu den wirklich beliebten Früchten von uns Deutschen. Die Erdbeerzeit ist ja nur für wenige Wochen. Und in dieser Zeit, ja, da huldigen wir Erdbeerliebhaberinnen und Liebhaber diese Frucht. Auch viele Künstlerinnen und Künstler porträtieren sie in der Malerei oder inszenieren sie eindrucksvoll im Film und im Fernsehen. Vanessa Wohlrath mit ein paar Serviervorschlägen.
Versuchen Sie doch dazu eine Erdbeere.
Warum?
Sie unterstützt den Feingeschmack des Champagners.
Oh, giftig.
Champagner und Erdbeeren? Diese klassische Kombination bringt Richard Gere Julia Roberts in Pretty Woman näher. Beim ersten, sozusagen, Date. Ein Augenöffner für alle Fans der Romanze von 1990. Wird mittlerweile gerne imitiert beim Brunch oder Candlelight-Dinner. Am häufigsten wohl mit Sekt oder Prosecco.
Nicht übel.
Aber auch Sprühsahne ist ein häufig gesehener Begleiter der Erdbeere in Filmen. Besonders wenn es darum geht, jemandes Herz zu erobern, ist die Erdbeere ganz weit vorn. In dem Streifen 9,5 Wochen füttert Mickey Rourke Kim Basinger so lange mit dieser Frucht, bis sie sich ihm leidenschaftlich hingibt. Auch Johann Gottfried Herder regte die süße Beere zum Schreiben an. Er widmete ihr 1772 gleich ein ganzes Gedicht. Und Charles Baudelaire prägt mit seinem Poem Les Métamorphoses du Vampire bis heute das Bild des betörenden Mundes einer Frau, so rot wie Erdbeeren.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund,
lautet die erste Zeile des so auch bekannten und viel rezitierten Gedichts von Paul Zech aus dem Jahr 1930. Klaus Kinski vertonte es später. Achim Reichel, Culture Beat und die Band Franz Ferdinand ließen sich davon in ihren Liedern inspirieren. Dass die Erdbeere was kann, wussten auch schon die alten Römer. Sie sahen in der süßen, wilden Beere eine Verbindung zu Venus, der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Vergil und Ovid besangen sie in ihren Versen. In manchen Überlieferungen der Antike heißt es, sie wurde als Aphrodisiakum eingesetzt. Verführerisch die Form und das leuchtende Erdbeerrot, dazu der betörende Duft, diese köstliche Süße. Ein Haps und schon wird die Fantasie beflügelt.
Ich bin high, ich ess Erdbeeren, meine Finger werden juicy.
Seit Ende des 13. Jahrhunderts taucht die Erdbeere in religiösen Gemälden auf, häufig im Zusammenhang mit der Jungfrau Maria. Gebettet auf Erdbeeren und Maiglöckchen sitzt die Madonna in den Erdbeeren. Eines der ältesten Marienbilder datiert auf 1420. Und Hieronymus Bosch zeigt in seinem Garten der Lüste, einem geradezu Wimmelbild, die Erdbeere menschengroß, umringt von mehreren Nackten, die die runde Frucht umarmen und anknabbern, vermutlich ganz berauscht von ihrem unwiderstehlichen Duft. Der übrigens Shaggy Otis 1971 zu dem Song Strawberry Letter 23 inspiriert haben muss. Berühmt wurden damit allerdings erst die Brothers Johnson. Das Duo ließ das Funkcover sogar auf erdbeerparfümiertes Vinyl pressen. Einfach nur eine erdbeerrote Schallplatte anzubieten, wäre ja auch langweilig gewesen. Auf diese Idee sind die Beatles wenige Jahre zuvor noch nicht gekommen. Vielleicht waren die technischen Möglichkeiten der bunten und duftenden Vinylpressung 1966 auch noch nicht so fortgeschritten, als die vier Erdbeerfans ausriefen: Strawberry Fields Forever. Dabei geht es in dem Song weniger um die leckeren Beeren als um einen psychedelischen Drogentraum, den John Lennon bei einem Filmset in Spanien gehabt haben soll. Und so klingt dann auch dieses Lied. Zunächst melodisch poppig, wird es schließlich immer experimenteller. Ein orchestrales Feuerwerk, bei dem man, wenn man sich ganz genau darauf konzentriert, am Ende Erdbeeren tanzen sieht.
Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Am letzten Wochenende stand im Deutschen Theater Göttingen eine Uraufführung an. Singulares, eine temporeiche Zeitreise mit Witz und düsteren Abgründen in Welten und Zeiten. Wir waren dabei. Dann nehmen wir Sie mit ins Kunstmuseum Wolfsburg. Vor 30 Jahren wurde es eröffnet. Ja, und inzwischen ist das Museum aus der Kunstlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Und wir stellen Ihnen ein Buch vor. Wir werden jung sein von Maxim Leo. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Gemeinsam mit Ihnen durch den Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ein Mann, der die Welt aß. Ein Theaterstück, das vor fast 14 Jahren großen Erfolg hatte. Nicht nur, weil es um einen Menschen geht, der alles zerstört, was ihm wichtig ist. Auch in Singularis geht es um die Suche nach der eigenen Identität. Oder vielleicht besser gesagt, den Identitäten. Nis-Momme Stockmann hat dieses Stück geschrieben. Wie damals eine Uraufführung, inszeniert von Dominik Schnitzer. Aber diesmal nicht in Heidelberg, sondern im Deutschen Theater Göttingen.
You and I can share this silence.
Kühlschrank, Herd, ein Tisch und zwei Stühle. Auf dem einen Ava, die versucht zu lesen, auf dem anderen Emmy, die lieber kiffen würde.
Wir waren doch mal cool.
Ich war eigentlich nie cool.
Ja, aber du warst mal fast cool.
Emmy und Ava sind beste Freundinnen. Beide warten darauf, dass das Leben anfängt. Ava im 10. Wartesemester auf ihr Psychologiestudium, Emmy auf den Erfolg als Künstlerin.
Kannst du den mal wegschmeißen? Der fault schon aus der Packung. Das ist ein Projekt. So kann es nicht weitergehen, Ava.
Doch das sieht Ava anders, zumindest am Anfang. Schon da ist zu spüren, dass sie ein Problem hat. Ein Geheimnis, das sie verbirgt. Etwas, was Nathalie Thiede aber reizt, diese junge Frau zu spielen.
Diese Fassade, wenn man so möchte, die sie versucht aufrecht zu halten und was es braucht und wie lange es auch dauert, bis das anfängt zu bröckeln. Also dieser ständige Kampf ums Überleben letztendlich. Das hat mich sehr gereizt. Wie so eine Zwiebel, die so gepellt wird durch die äußeren Einflüsse und durch das, was sie dann auch zulässt.
Denn in Singularis geht es zwar um viele Themen, aber nur um einen Menschen, einen sehr einsamen. Für Regisseur Dominik Schnitzer geht es
um eine junge Frau und um deren Gefühle und um ihre Gefühlswelt. Was sie den ganzen Abend sehen, ist das, was in ihrem Kopf, in ihrer Seele passiert.
Und Emmy? Ist Avas alter Ego ein ständiger Kampf mit dem anderen Ich? Dabei ist Emmy nur eine der vielen Identitäten von Ava. Doch das erschließt sich dem Zuschauer, wenn überhaupt, erst nach und nach. Denn es passiert viel auf der Bühne. Vor allem, nachdem Emmy und Ava das Portal entdeckt haben. Von nun an vermischen sich nicht nur die Personen, sondern auch die Zeiten.
Lass es uns tun, ja!
Jetzt wird es unübersichtlich, hektisch. Denn mit dem Portal kann Ava in ihre eigene Zukunft und in ihre Vergangenheit blicken und diese offenbar auch gestalten. Aber hilft das? Ist es der Weg zum befreiten Ich oder vereinsamt sie noch mehr? Denn zufriedener wird sie nicht, wenn man dem Autor Nismomme Stockmann folgt.
Sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird noch chaotischer und schlimmer. Und es ist ja dasselbe, was auch in unserer Gesellschaft spürbar ist, wenn wir sagen, wir haben diese ganzen Dinge, die unser Leben erleichtern sollen, Smartphones und Displays und dieses ganze Zeug und unsere Zahnzusatzversicherung, alles ist da, aber wir sind trotzdem kein Stück glücklicher, zufriedener oder ruhiger.
Auch nicht auf der Bühne, die sich nun ständig dreht. Die Wohnung immer vermüllter, die Stimmen immer verwirrender. Chaos im Kopf einer Traumatisierten. Und ihr Geheimnis? Hier sollte man auf die Nuancen im Text und vor allem auf die Musik achten. In dem Stress gar nicht so einfach.
Ich hoffe, dass ich das Publikum überfordere. Ich finde, Überforderung ist der wahrscheinlich beste Zustand, in den man geraten kann durch Kunst.
Und das jedenfalls ist gelungen. Mit einem genialen Ensemble und vielen überraschenden Momenten.
Das hat mich ein bisschen überfordert.
Ja, aber ich muss es erst mal sacken lassen. Kann noch gar nicht so viel dazu sagen.
Ich finde es total cool, dass das Deutsche Theater irgendwie so neue Stücke macht. Aber gefallen hat es mir nicht.
Manchmal nicht so leicht zu folgen, hat aber den Eindruck, dass bestimmt ganz viele gute Ideen drinstecken.
Ich brauche jetzt erstmal einen Moment, um drüber nachzudenken. Es dreht sich permanent im Stück und es dreht sich auch noch bei mir im Kopf.
Katrin Pietzner war für uns bei der Premiere von Singularis im Deutschen Theater Göttingen. Und wenn Sie auch Lust haben, es wird wieder aufgeführt am Donnerstag, den 30. Mai um 20 Uhr im DT2. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Vor genau 30 Jahren eröffnete das Kunstmuseum Wolfsburg in der niedersächsischen Industriestadt. Ein renommiertes Kunstmagazin hat mal geschrieben, das Wunder von Wolfsburg, weil die Gründer des Hauses etwas wagten, was absolut ungewöhnlich war, nämlich abseits der etablierten Kunstmetropolen ein Museum für zeitgenössische und moderne Kunst, gleichsam aus dem Nichts, aus dem Boden zu stampfen. Und wegen der imposanten Architektur. Der Bau aus Glas und Stahl mit einer riesigen Ausstellungshalle im Zentrum war in dieser Form vor 30 Jahren etwas ziemlich Neues. Inzwischen ist das Kunstmuseum Wolfsburg aus der Kunstlandschaft gar nicht mehr wegzudenken und hat mit zahlreichen Ausstellungen Furore gemacht. Janek Wiechers war für uns bei der großen Jubiläumsschau.
Welten in Bewegung heißt die Ausstellung. Sie präsentiert exemplarisch Höhepunkte aus der hauseigenen Sammlung des Kunstmuseums Wolfsburg. Kurator Holger Bröker, seit den Anfängen des Museums vor 30 Jahren dabei, hat sie ausgewählt. Die Schau ist in 15 Themenkapitel unterteilt, für die jeweils ein separater Ausstellungsraum geschaffen wurde.
15 Themenbereiche, die für uns tatsächlich leitend waren in den letzten 30 Jahren. Raumerfahrungen, dann geht es weiter. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Dann haben wir ein Kapitel, das heißt Körpersprache. Wir haben das Familienthema. Wir haben ein Kapitel, wo es um Gesellschaft geht. Wir haben das Naturthema. Wir haben Urbanität. Wir haben aber auch die Welterfahrung.
Das Besondere dabei, diese exemplarischen Werke der neueren Kunst werden gepaart mit historischen Werken, die sich das Kunstmuseum Wolfsburg aus dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum im benachbarten Braunschweig ausgeliehen hat. Da trifft unter der Überschrift Körpersprache etwa eine wunderbar gemalte Venus von Lukas Cranach dem Älteren auf Fotografien von Sexpuppen der Künstlerin Cindy Sherman. Im Kapitel Natur wiederum wird ein aktueller künstlerischer Kommentar auf die Massentierhaltung mit barocker Naturdarstellung kontrastiert.
Wir haben von der dänischen Künstlerin Pierre eine wunderbare Schar von Hühnern in der Ausstellung. Das sind 50 heliumgefüllte Plastikhühner. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum hat in dem Fall eine Landschaftsdarstellung beigesteuert.
Werke von Mario Merz, Andreas Gurski, von Bruce Nauman oder Neo Rauch stehen gleichberechtigt neben filigranen Fayence-Malereien aus dem 18. Jahrhundert und barocken Uhrwerken.
Das sind alles Arbeiten, die sind 300 Jahre, die sind 400 Jahre alt und die haben uns immer noch was zu sagen. Und gerade in diesen dialogischen Situationen sieht man eben, die Menschen früher haben sich mit ähnlichen oder tatsächlich den gleichen Fragen beschäftigt.
Gestaltet ist die Wolfsburger Schau als Rundgang. Dafür haben die Museumsleute einmal mehr eine ganz eigene Ausstellungsarchitektur geschaffen und als Parcours angelegt. Neben Exponaten aus den Sammlungen des Kunstmuseums Wolfsburg und des Herzog-Anton-Ulrich-Museums begegnen die Besucherinnen und Besucher auch einer raumfüllenden Arbeit des Künstlers Jonathan Mese, die erst kürzlich dem Kunstmuseum geschenkt wurde. Eine wilde Collage aus Fotografien, Schriftzügen und Spiegeln.
Diese Installation hat Jonathan Mese für die Kinder eines Sammlerpaares in Celle vor über 20 Jahren geschaffen. Und die haben wir mit ihren über 500 Einzelteilen im letzten Jahr dort abgebaut.
Zu sehen ist die Ausstellung Welten in Bewegung, 30 Jahre Kunstmuseum Wolfsburg bis zum 4. August. Und parallel dazu noch bis einschließlich Sonntag bildgewaltige Naturfotografien des Magnum-Fotografen Paolo Pellegrin.
NDR 1 Niedersachsen, einen schönen Dienstagabend für Sie im Kulturspiegel. Was wäre, wenn wir nur eine Pille schlucken bräuchten und schon würden wir jünger werden? So 8 Jahre, 10 Jahre, 18 Jahre. Im Roman »Wir werden jung sein« entwirft der Schriftsteller und Journalist Maxim Leo genau dieses Szenario. Der Traum der ewigen Jugend wird unverhofft Wirklichkeit. Und das Verblüffende, diese Geschichte ist weit weg von Science Fiction. Andrea Schwietzer hat das Buch gelesen und Maxim Leo getroffen.
4 herzkranke Menschen. Ein Jugendlicher, kurz vor seinem ersten Sex, eine Frau, die verzweifelt Mutter werden will, ein greiser Immobilienpatriarch und eine ehemalige Spitzenschwimmerin. Ihre Heilungschancen sind aussichtslos, also schlucken sie ein noch nicht erprobtes Medikament. Entwickelt hat es der Wissenschaftler Martin Moosländer an der Berliner Charité. Der Wirkstoff schlägt nicht nur sofort an, er hat auch eine interessante Nebenwirkung. Er macht die Probanden biologisch jünger.
So, Frau Schlink, was macht Ihr Kreislauf? Wird Ihnen noch manchmal schwindelig? Haben Sie Atemnot? Nein, ich war lange nicht so wach, so voller Energie. Es ist, als hätte ich ein kleines Atomkraftwerk in mir. Professor Moosländer überprüfte die Blutwerte. Die Biomarker waren deutlich verändert. Sowohl die Cholesterinwerte als auch die Entzündungsparameter waren erstaunlich gut. Zu gut für eine 34-Jährige.
Der Traum von der ewigen Jugend. Hier im Roman wird er wahr. Doch auch in der Realität sind wir der Verjüngungspille näher, als er jemals gedacht hätte, der Autor Maxim Leo.
Optimisten sagen, dass wir in 10 Jahren möglicherweise so ein Medikament haben werden. Andere sagen, vielleicht dauert es noch 50 Jahre. Aber dass es eben nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann sein wird, das hat mich fasziniert, weil ich gar nicht daran gedacht hätte, dass es zu meinen Lebzeiten möglicherweise etwas werden könnte, was alles verändern könnte.
Aber was, wenn das Leben auf einmal viel länger wird? Der über 80-jährige Unternehmer Wenger macht sich dazu so seine Gedanken.
Musste man sich da nicht irgendwie neu erfinden? Weil man sonst doch nur noch in der Wiederholung lebte, irgendwann bitter und zynisch wurde. Musste er sich also irgendwann ein Flugticket nach Australien kaufen? Oder würde er sich eines Tages bei bester Gesundheit umbringen, weil er nicht den Mut hatte, etwas Neues zu wagen?
Wollen Menschen Mitte 30 wirklich wieder jugendlich sein, fragt sich die ehemalige Spitzensportlerin Verena.
Das mit der Jugend funktioniert leider nicht, weil Jugend vor allem im Kopf stattfindet. Man bekommt die Begeisterung nicht zurück, die Naivität, die Neugier und diese ständigen ersten Male.
Natürlich geht es bei der Greifbarkeit nach ewigem Leben nicht nur um individuelle Sichtweisen. Als die Existenz der Verjüngungspille publik wird, wollen alle das Wundermittel haben. Ein erstes Treffen im Kanzleramt wird einberufen. Die Medizinethikerin Miriam Holstein versucht, den regierenden Herren in der Runde die erste Euphorie zu nehmen.
Fangen wir an mit der Ungerechtigkeit, die es bedeuten würde, wenn in einer Welt, in der Millionen Menschen hungern und viele nicht älter als 50 Jahre werden, einige wenige 150 oder 200 Jahre lang leben wollen. Außerdem würde sich der Konflikt zwischen den Generationen verstärken. Denn wenn die Älteren länger leben wollen, explodiert entweder die Erdbevölkerung oder die Jüngeren müssen darauf verzichten, Kinder zu bekommen.
Persönliche und weltpolitische Perspektiven verstricken sich immer mehr. Aktivisten entführen Professor Moosländer und drängen ihn dazu, das Medikament nur für bedürftige, mittellose Menschen herzustellen. Die Olympionikin schwimmt wieder Weltrekorde und wird des Dopings bezichtigt. Die verzweifelte Mitvierzigerin wird endlich schwanger, doch was für ein Kind wird sie zur Welt bringen? Das alles liest sich süffig, teils wie ein Krimi. Klar,
Die Protagonistinnen sind allzu perfekt gewählt. Maxim Leo entwirft eine fein konstruierte Blaupause für den Umgang mit einer medizinischen Revolution, die kommen wird. Trotzdem ist die Geschichte bereichernd, glaubwürdig. Zum einen, weil der Autor wissenschaftlichen Beistand hatte, zum anderen dank der Vielschichtigkeit, der nahbaren Innensicht der Figuren. Am Ende bleibt die Frage, was würde ich tun? Würde ich es nehmen, das Medikament, das mich 18 Jahre jünger macht? Maxim Leo selbst, 1970 geboren, antwortet darauf.
Letztlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch und würde halt mal gerne wissen, wie es weitergeht und was danach kommt. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, ich würde es natürlich nehmen.
Vielleicht haben Sie ja Lust, das Buch zu lesen. Maxim Leo hat es geschrieben. Es heißt Wir werden jung sein, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro. Das war ja auch schon wieder der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Und es hat wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß mit ganz viel Kultur. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Und bei uns geht's jetzt weiter, traumhaft nämlich. Genießen Sie den Abend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.